Single but not alone. Ich war nie Single. Ich habe während meinem Studium meine Frau kennengelernt. Wir haben kurz danach geheiratet. Ich war nie Single. Ich kann nicht sagen, wie man sich als Single fühlt. Und jetzt war letzte Woche noch eine tolle Predigt über Ehe. Wenn du dabei warst, hast du gewusst, die Ehe, das ist was für mich, das ist was ganz Tolles. Ich bin seit 27 Jahren verheiratet. Ich sage dir, das ist was Tolles. Tolle Erfindung. Und ich soll dir jetzt das Single-Leben preisen, verstehst du? Und dann erfahre ich heute, dass eine Hochzeitsgesellschaft vor mir steht. Und die soll dir sagen, Single ist toll. Ja, ich stehe vor einer großen Herausforderung. Aber weil ich das alles schon im Blick hatte und weil ich genau gewusst habe über Single, eigentlich kann ich nicht wirklich reden, ging es mir mehr um das Alone. Also man kann allein sein nach außen und doch nicht allein sein. Darum geht es eigentlich, um das Alleinsein. Und im Blick, im Licht von der Predigt von letzte Woche über Ehe, die Ehelosigkeit, über die Ehelosigkeit zu predigen, ein bisschen wie ein Trostpredigt, das wollte ich auch nicht. Nach dem Motto, wenn du dieses Glück nicht hast, aber ja, es gibt trotzdem ein bisschen was, du kannst trotzdem, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Für all diejenigen, die noch nicht verheiratet sind oder nicht mehr verheiratet sind, also denn zu sagen, naja, ich kann dich ein bisschen trösten, darauf habe ich keine Lust. Das wollte ich nicht. Das finde ich auch nicht richtig. Einmal, weil ich Single kenne, die ganz glücklich sind, die sich auch gar nicht allein fühlen. Zumindest geben sie nicht den Eindruck. Man kann natürlich in den Leuten nicht immer hineinschauen, aber deswegen habe ich gedacht, ja, auch wenn die Predigt so ein bisschen klingt, der Titel Single but not alone, das klingt ein bisschen so, ja, du bist ja allein, aber ich kann dich trösten, du bist doch nicht allein. In die Richtung wollte ich nicht gehen. Mir ging's, und dann wenn du sagst, du kannst aber als Single rein von der Bibel her, kannst sagen, ja, aber Single, das ist schon, ja, also in der Bibel steht doch 1. Mose, der Mensch wird, es ist nicht gut, dass er allein ist. Und deswegen wird man Vater und Mutter verlassen und sich einer Frau anhängen. Also praktisch ein Hochlied auf die Ehe. Und dann kann ich dir auch Paulus zitieren. 1. Korinther 7, Vers 8. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Kann das jemandem Lukas sagen? Bevor er morgen irgendwas so... Das ist ein Scherz natürlich. Taugt natürlich nicht gut, nicht viel für einen als Traupredigt, als Trautext. Also zum Thema Ehelosigkeit ist die Bibel schon nicht ganz, also du kannst nicht sagen, das ist so oder das ist so. Und wie gesagt, weil ich über Ehelosigkeit aus meinem persönlichen Leben nicht reden kann, habe ich gedacht, da konzentriere ich mich eher auf das Alleinsein. Weil damit haben die meisten von uns schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Erfahrung. Ob du dich allein fühlst, weil du dir einen Partner wünschst, ob du dich allein fühlst, weil du das Gefühl hast, die Freunde sind nicht da, ob du dich allein fühlst in der Ehe, weil du den Eindruck hast, dein Partner versteht dich nicht, oder am Arbeitsplatz, weil du dich da von einem Kollegen verlassen fühlst, das Alleinsein, ich glaube, das betrifft jeder von uns. Ich fange mit einer Beobachtung an. Also ein Statement von mir. Du kannst damit einverstanden sein oder nicht. Vielleicht kannst du deine eigene Lebenseinstellung ein bisschen überdenken oder dir Gedanken darüber machen. Die erste Ursache für Einsamkeit, für Alleinsein, ist, glaube ich, das Älterwerden. Das ist das eine, was man feststellt, dass ältere Leute immer einsamer werden. Es hängt mit der Gesellschaftsstruktur zusammen, dass die Familien nicht mehr so verbunden sind miteinander, wie es früher war, und dass die Menschen immer älter werden. Und dann, das leuchtet ein, dass die Menschen einfach sich immer wieder einsam sind und uns einsam fühlen. Das habe ich mit meiner Mutter mitbekommen. Das war so. Der zweite Grund, der wachsende Einsamkeit. Einsamkeit ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Die zweite Ursache finde ich in der Wunsch nach Unabhängigkeit. Dass ich sage, Wir wollen alle unabhängig leben. Wir meiden Bindungen. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder sich verwirklichen kann, wie er will, und es darf keiner mir sagen, was ich zu tun zu lassen habe. Ich will keine Bindungen eingehen. Das ist ein zunehmendes Problem und das führt früher oder später in die Einsamkeit. Die dritte Ursache ist für mich, also habe ich ein bisschen so beim Beobachten ein bisschen gedacht, das ist ein wachsender Wunsch nach oder wachsende Anspruchsdenken. Ich optimiere alles. Ich will das beste Auto, was zu mir am besten passt. Ich versuche, den besten Job zu raussuchen. Und mein Essen feile ich auch so lange nach, bis es zu mir passt. Und dieses Anspruchsdenken schlägt sich auch irgendwann in meine Partnersuche. Mit Elitepartner und Parship kannst du dir einen Partner raussuchen, der 100% zu dir passt. Der ist sportlich, der ist intellektuell, der ist groß und stark. Oder du kannst dir deinen Partner so raussuchen und du suchst dir genau den, der zu dir passt, denkst du. Ich weiß nicht, ob manch einer schon Erfahrung gemacht hat, aber auf jeden Fall, ich sehe das schon als Problem, weil eigentlich eine Partnerschaft, egal ob es um Freundschaft geht oder um die große Liebe, das ist nichts. Einfach das Zusammenbringen von zwei Puzzleteilen. Natürlich muss das irgendwie passen, das ist klar. Aber das ist nichts was Statisches, das ist was Dynamisches. Die Zeile, die passen sich irgendwann aneinander an. Man wächst in eine Beziehung, in eine Freundschaft und in der Liebe. Man wächst in eine Beziehung und man wird verändert. Das bleibt was Spannendes. Ein zu hohes Anspruchsdenken führt mich irgendwann, weil ich das doch nicht erfüllen kann, in die Einsamkeit, ins Alleinsein. Und zu diesem Thema habe ich einen Text. Ich habe lange überlegt, was ich nämlich dann für einen Text, was dazu passen könnte. Und wie bringe ich das in Verbindung mit dem Glauben? Das geht darum, dass wir genau dieses Problem des Alleinsein einfach nicht für uns bewältigen wollen. Wir wollen das mit Jesus. Also er soll uns helfen, er kann uns helfen, er will uns helfen dabei. Und ich habe einen wunderbaren Text gefunden, den kennt jeder. Aber ich durfte den mal in einem anderen Licht sehen und verstehen. Und der Text befindet sich im Johannes-Evangelium, das ist Johannes 4, das ist die Frau am Jakobsbrunnen. Und wir lesen ab Vers 5. Stopp. Jesus ist unterwegs und sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zu Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus, bat sie, gib mir zum Trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte, gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesu. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbetet werdet. Und dann weiter mit Vers 28. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Die Geschichte ist bekannt, sehr bekannt. Aber eigentlich das, was in der Geschichte bekannt ist, habe ich gar nicht gelesen. Vers 24 sagt die Bibel, sagt Jesus, Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und der Text ist auch bekannt, weil genau das, was wir auch gelesen haben, das geht um die Mission. Die Frau, die bekommt dieses Zeugnis über sich selbst und die bringt das praktisch in die Stadt und auf einmal kommt die Stadt zu Jesus. Wunderbare Geschichte. Aber bevor es Jesus um diese Stadt geht, geht es Jesus um diese Frau. Und genau das wird unser Zentrum sein. Das wollen wir beobachten heute Morgen. Die Frau, ihr Not und ihr Heilung. Die Geschichte fängt komisch an. Die Begegnung fängt seltsam an. Und zwar, es ist sehr unüblich, dass ein Mann in der Zeit, ein fremder Mann, eine Frau anspricht. Und der Gesprächsverlauf ist auch komisch. Wenn du den Text ein bisschen, also nicht als bekannter Text nimmst, sondern einfach so dir bewusst machst, immer wieder noch ganz bewusst liest, du merkst genau, gut, die zwei reden einander vorbei. Sie kommt einfach zum Wasserschöpfen, sie hat alles dabei, sie weiß genau, was sie zu tun hat, sie weiß genau, wie es geht. Und da steht, da ist ein Mann da, der ist gar nicht von ihrer Sippe, also der ist ein Ausländer, ja. Und dann will er Wasser schöpfen, der hat nichts dabei und dann spricht er auf einmal von Quellwasser, vom Wasser, das lebendig macht, lebendiges Wasser, von dem man trinkt und man hat nie mehr Durst. Die Frau versteht es nicht. Jesus spricht von lebendigem Wasser. Verstehst du das? Wenn Jesus von lebendigem Wasser spricht. Also wir sind Christen, wir kennen Jesus. Und wenn ich dich frage, lebendiges Wasser, Jesus gibt dir lebendiges Wasser. Dann hast du eine Antwort. Wenn ich dich frage, ja, kannst du das umschreiben? Was ist das für dich? Und wir haben sicherlich, die meisten von uns, eine sehr geistliche Antwort. Das ist das ewige Leben. Das ist die Vergebung meiner Schuld. Das ist die Gnade. Darf ich fragen, kann es konkreter werden? Darf es konkreter werden in deinem Leben? Jesus merkt, die Frau kapiert nicht, um was es geht. Und dann wird es konkreter. Und dann wird es ganz konkret. Der Einwand, das Befehl, was Jesus der Frau sagt, das kommt unerwartet. Er will der Frau helfen und bricht das Gespräch ab. Sie sprechen von Wasser und dann auf einmal sagt er, hol deinen Mann. Also das kommt unerwartet, oder? Also auf diese Frage haben wir nicht gewartet. Das haben wir nicht erwartet. Er will nicht in geistliche Sphäre bleiben. Er will ganz persönlich werden. Und er tritt der Frau ganz nah, unheimlich nah, unangenehm nah. So, deshalb unheimlich nah und unangenehm, weil er sogar die Antwort schon kennt. Und er fragt die Frau nicht, weil er sie aufs Eis führen will. Oder weil er sich denkt, naja, schauen wir mal, ob sie auch noch lügt. Das will Jesus gar nicht. Ich glaube, er will wirklich der Frau zeigen, guck mal, ich lege meine Finger genau da, wo du dein Problem hast. Das macht er. Er stellt der Frau diese Frage und die Frau antwortet mit ihren Worten. Mit ihren Worten sagt sie, ich habe keinen Mann. Und das ist das Problem. Das ist das Problem für sie. Sie ist allein. Aber sie ist sowas für allein. 5-mal verheiratet. 5-mal getrennt. Was das mit der Frau ausmacht in ihrem Kopf, da muss sie sich sagen, ich weiß nicht, ich bin es nicht wert. Oder ich bin beziehungsunfähig. Oder ich bin es nicht wert, mich will keiner. Und den Mann, den sie jetzt hat, mit dem ist sie auch nicht verheiratet. hat sie sich nicht getraut. Vielleicht sagt sie, ja, was soll das? Also irgendwann verlässt er mich doch. Oder sie ist aus Verzweiflung oder aus Pragmatismus. Vielleicht will er sie nicht heiraten. Dass er sich denkt, so eine Frau heiratet man nicht. Die Frau ist sowas für allein. Ich habe komische Sachen über diese Frau gelesen in der Vorbereitung. Die Tatsache, dass sie so viele Männer hatte, eine Prostituierte, das steht nicht da. Das steht nicht da. Ein Flitzchen, ein leichtes Mädchen, finde ich recht lieblos. Eine Frau vielleicht mit starker Lebenslust, vielleicht, ungestilltes Lebenslust. Eine Sünderin, stimmt, klar, das, was sie tut, ist definitiv nicht gesetzkonform. Aber wenn wir diese Frau beobachten, dann müssen wir schon was anderes haben, ein bisschen mehr haben als nur Verurteilung. Denn die Frau ist einsam, die Frau ist allein da. Die ist allein in ihrem Gefühlswelt, also alles, was Männer angeht, eine Beziehung ehemäßig, aber die ist auch sozial komplett isoliert. Also wenn du letzte Woche erlebt hast hier in Deutschland, dann weißt du genau, in die Mittagszeit geht man nicht Wasser schöpfen am Brunnen. Das macht man nicht. Das macht man in der Antike in Israel auch nicht. Und man geht auch nicht allein. Es ist Mittagszeit und sie ist allein dort am Brunnen. Alles deutet darauf hin, dass sie einsam ist. Ihr Wunsch nach einem Mann ist sehr verständlich. Sie muss nämlich zwei Grundbedürfnisse stillen. Sie muss ihr Sicherheitsbedürfnis stillen. Sie braucht jemanden, der sie versorgt. Und sie muss ihr eigenes Wert, dass sie jemand ist, ihr Selbstwert stillen. Und das geschieht in der Antike damals, indem du als Frau Kinder bekommst. Kinderlosigkeit ist eine große Strafe damals, weil du keine Bedeutung hast. Und deshalb braucht sie einen Mann, damit genau das in ihrem Leben passiert, dass sie sagen kann, ich bin geliebt, ich habe eine Bedeutung, jemand liebt mich. Das geht, wie gesagt, über die Kinder. Das geht in unserer Zeit anders, geht nicht unbedingt über die Kinder. Ich will geliebt werden und ich brauche Sicherheit. Und trotz 5 Ehen hat sie ihre Bedürfnisse nicht stillen können. Kann Jesus helfen? Kann Jesus helfen? Jesus will dieser Frau helfen. Also ich sage mal so, die Begegnung ist so merkwürdig. Du kannst ja natürlich sagen, es ist rein zufällig passiert. Aber ich glaube, wenn du Christ bist und wenn du Jesus kennst, weißt du genau, dass das, was in deiner Bibel passiert, passiert nie zufällig. Ja? Also er ist da, er hätte mit seinen Jüngern in die Stadt gehen können, mit ihnen, um Brot zu holen oder Essen zu holen. Hat er nicht gemacht, er hat dort gewartet und er hat auf diese Frau gewartet. Und natürlich wusste er um diese Frau, aber die Begegnung fängt eigentlich nicht gut an. Die Begegnung fängt so, dass die Frau misstrauisch ist. Er ist Jude, sie ist Samaritanerin. Die haben miteinander nicht unbedingt die beste Verhältnis. Und dann stellt er seine Kompetenz in Frage. Er sagt, wer bist du denn? Du hast nichts, um Wasser zu schöpfen. Bist du größer als Jakob? Ja, wie sollst du mir was anbieten können? Du hast doch gar nichts. Verstehst du? Es fängt mit Misstrauen Jesus gegenüber. Kann Jesus mein Alleinsein verstehen? Kann er mir helfen? Das ist eine Grundfrage. Kann ich mit meinem Alleinsein, wenn ich allein bin, wenn ich mich allein fühle, egal ob es um eine eheliche Partnerschaft geht oder am Arbeitsplatz oder Freundschaft, kann ich mit dieser Not, kann ich zu Jesus kommen, kann er mich verstehen? Er kann mich verstehen, also er kann mir, wenn ich eine Krankheit habe, wenn mir weh tut oder das ist klar, da gehe ich zu ihm, er ist mein Arzt. Aber in dem Alleinsein, das ist eine große Not. Und weil es so ein schwieriges Thema ist, müssen wir natürlich vorsichtig sein, sensibel sein, weil einfach zu sagen, ja, wenn du Jesus hast, dann ist es gut. Das ist einfach, ist mir zu billig, das geht zu schnell, verstehst du? Kann er trotzdem helfen? Habe ich in Jesus jemanden, zu dem ich kommen kann, der mir wirklich in diese Lage helfen kann? Im Hebräerbrief heißt es, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus ist versucht worden und deshalb kann er dich verstehen. So sagt uns die Schrift. Auch mit dem Alleinsein darf ich dir eines verraten. Jesus war Single. Im Gegensatz zu mir. Er war nicht verheiratet. Ich glaube, dass er mich auch versteht, obwohl er nicht verheiratet war. Das glaube ich schon. Aber wenn du dich allein fühlst, also vielleicht als Single, dann muss ich dir sagen, Jesus war Single. Und er war so anders. Er war so anders, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er inmitten von Menschen wie wir, dass er sich nie allein gefühlt hat. Ich denke nicht, dass er immer so einen Partner hatte, mit wem er sich richtig austauschen könnte über das, was ihn bewegt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er sich ganz oft allein gefühlt hat, weil er einfach hier auf dieser Erde allein war. Und deswegen glaube ich schon, dass er dich und mich verstehen kann, wenn wir uns allein fühlen. Aber eines hat bei Jesus gestimmt, was gestimmt, 100% gestimmt hat. Das war seine Beziehung zum Vater. Das hat 100% gestimmt. Weißt du, wo er seine Sicherheit und seinen Selbstwert gefunden hat? Genau in dieser Beziehung. Genau da hat er genau gewusst, wer er ist. Genau da hat er gewusst, wer ihn trägt, wer auf seiner Seite ist. Das hat gestimmt. Und genau das will er dir und mir und auch dieser Frau geben. Diese zwei Standbeine, das, was du brauchst, damit du stehen kannst. Eine stabile, stark gepflegte Beziehung zu Gott ist kein Ersatz für eine Beziehung zu deinem Ehepartner oder zu deinen Freunden. Jesus bietet sich nicht als Ersatz, weil du dich unter Menschen allein fühlst. Aber eine starke Beziehung zu deinem Gott ist der Grundstein für eine gesunde Persönlichkeit, gegründet auf die Sicherheit und die Wertigkeit, die du in Jesus haben darfst. Du kriegst in Jesus eine starke Persönlichkeit. Du kriegst in Jesus was Stabiles. Du kriegst in Jesus eine Wertigkeit, die dir keiner hier bieten kann. Und du kriegst in Jesus eine Sicherheit, die dir hier auch keiner bieten kann. Ob diese Menschen dir nahe sind, wie dein Mann oder deine Frau, oder vielleicht wie deine Bekannte, oder wie deine Kollegen, oder wie deine Nachbarn. Du merkst, es gibt verschiedene Beziehungsebenen. Wenn du in Jesus gegründet bist und dort deine Sicherheit hast und dass du weißt, wer du in Jesus bist, dann hast du einen Anker. Egal, ob die Beziehung klappt oder nicht. Nicht mein Ehepartner, nicht meine Freunde in Facebook oder die Peer Group. Die Peer Group. Kennt ihr die Peer Group? Ja, ich habe mir ein paar Begriffe so rausgeholt. Ich finde, das klingt immer gut. Die Peer Group, das sind die Menschen, wo du dich bewegst. Das sind die, die dich angucken. Das ist die, vor denen darfst du dir keine Schande leisten. Das sind die, die einfach bestimmen über dein Verhalten, sie sagen dir ihre Meinung über dich. Und diese Meinung ist dir wichtig. Die ist dir wichtig. Das kann Kollegen sein, das kann in der Jugend unterschiedliche Gruppe sein, es kann in der Familie sein. Aber das ist diejenige, die dir sagen, ob es mit dir stimmt oder nicht. Und diese Beziehung da, die muss meistens stimmen, weil die sind wichtig. Aber auch das kann dich total stärken. Wunderbar. Es kann dich aber teilweise verunsichern. Wenn es auf einmal die Beziehungen locker werden, wo du den Eindruck hast, du gehörst irgendwie nicht mehr dazu. Und dann kommt dieses Alleinsein-Gefühl. Und Jesus bietet dir genau in dieser Situation einen Anker. Er bietet dir einen Anker für die Welt deiner Gefühle, sage ich mal so. Ob sie gut sind oder nicht gut sind, ob sie positiv sind oder negativ sind, damit du nicht von deinen Gefühlen weggeschwemmt, weggespült wirst. Dass du da einen Anker hast in ihm. Und dann darfst du bei ihm nach diesem Wasser fragen. Das sagt er der Frau. Er sagt dieser Frau, diese ganze Beziehungen, die haben dir nicht das gebracht, was du dir erhofft hast. Ich, Jesus, ich biete dir das. Ich will gar nichts von dir. Jesus will gar nichts von der Frau. Dass er nach Frau fragt, ist natürlich nach Wasser fragt, das ist natürlich ein Vorwand. Er will gar nichts von ihr. Er bietet ihr was. Das kennen sie nicht. Sie kennen das nicht. Sie kennen nicht, dass ein Mann zu ihr kommt und sagt, ich liebe dich so. Also ich meine, nach 5 Männern, sie ist auch nicht naiv, ja. Sie weiß genau, was die wollen von ihr. Und Jesus ist anders. Jesus sagt, du hast mir nichts zu bieten, ich biete dir was. Das ist eine andere Beziehung. Genau in dieser Beziehung haben wir Stabilität. Wir haben Stabilität, ob meine Beziehung hier unter Menschen klappt oder nicht unbedingt klappt. Das schickt mir, da darf ich mit Jesus nicht, da bin ich bei Jesus nicht allein. Also er bietet der Frau einen Anker. Aber das Gespräch nimmt wieder eine unerwartete Wende. Also ich finde, das Gespräch war in sich einfach komisch, von Anfang bis Ende, wenn du es richtig liest, dass wir einfach, weil es ist so, Jesus ermutigt die Frau und sagt, du hast die Wahrheit gesagt. Er hätte sagen können, ja, stimmt, das ist nicht dein Mann. Macht er aber nicht. Sondern er sagt der Frau, du hast die Wahrheit gesagt, das ist eine Ermutigung. Mit diesem Satz eröffnet er die Möglichkeit für ein ganz tolles Gespräch. Da kann sie auf einmal reden über ihre Beziehung, ihre Enttäuschung, über alles, was sie erlebt hat. Und dann kann er vielleicht ihr sagen, ja, du, dein Minderwertigkeitskomplex, das kriegen wir in den Griff, wenn du mich hast. Also es wär ein super seelsorgerliches Gespräch. Kann man sich gut vorstellen. Dass er ihr sagt, du, wenn ich bei dir bin, in der Mitte, dann sind deine Freunde und deine Liebesbeziehung, dann rängt sich alles ein, dann wirst du praktisch die entsprechende Wertigkeit auch abschätzen können, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Das könnte ein sehr gutes Gespräch sein. Spürst du das? Du kannst mit Jesus genau ins Detail gehen. Du kannst mit Jesus genau ins Detail gehen, wenn es darum geht oder um andere Sachen geht. Du kannst deine Probleme ihm richtig ausbreiten, vor sein Angesicht, alles breit machen und mit ihm das diskutieren. Du kannst das allein machen, du kannst das mit deinem Seelsorger machen, aber das, da wo du den Eindruck hast, ich brauche frisches Wasser, ich brauche lebendiges Wasser, ich habe eine Sehnsucht in mir, das plagt mich, das kannst du mit Jesus ausdiskutieren. Und merkst du, was die Frau macht? Die Frau macht was ganz anderes. Er sagt zu ihr, du hast keinen Mann und ja, das ist das Problem. Und was sagt die Frau? Ja, ich sehe, du bist ein Prophet. Und dann geht es los mit Theologie. Dann geht es los mit Anbetungsberge, dann geht es los mit Jerusalem, dann geht es los, geht die Geschichte weiter mit den Propheten und so weiter. Kann das sein, dass wir uns manchmal hinter fromme Dinge verstecken? Dass uns so nahe kommt, dass Gott nicht unbedingt dran rühren darf, weil es uns so nahe kommt und dann verstecken wir uns ein bisschen und wir denken, das wird schon gut gehen. Verdrängung ist keine Lösung. Ich muss mir nicht die Probleme herausfinden, ja? Und ich muss nicht hinter jedem Wehwehchen hinterher rennen. Natürlich nicht. Aber ich darf und ich soll vor Jesus ehrlich sein. Und er erwartet von mir nicht, dass ich als fromme Vogel irgendwo hier rumfliege, sondern er ist wirklich der, der frisches Wasser bringen will. In deine Sehnsucht, in dem, was dir wirklich Not tut. Und trotzdem ist der Text gut. Und trotzdem ist der Text sehr gut. Erstmal glaube ich nicht, dass uns alle Teile des Gesprächs überliefert wurden. Das glaube ich nicht. Vielleicht hat es doch ein tiefes Gespräch gegeben zwischen den beiden. Aber ich glaube vor allem und ich vermute, dass Jesus so ein tiefes Gespräch gar nicht braucht, um der Frau ins Herz zu reden. Wenn Gott spricht, seine Worte sind Ja und Amen. Seine Worte sind schöpferische Worte. Das heißt, wenn Gott spricht, dann verändert er die Frau. Und genau das ist passiert. Die Frau ist verändert worden. Die Begegnung hat die Frau total verändert. Sie hört das, sie diskutiert mit ihm und sie rennt in die Stadt. Und sie sagt den Leuten in der Stadt, mit wem sie eigentlich keinen Kontakt haben soll. Sie sagt alles, er hat mir meine Lebensgeschichte erzählt. Er hat mir gesagt, was ich getan habe. Er hat mir gesagt, dass ich 5 Männer habe. Er hat mir gesagt, dass der Mann, den ich jetzt habe, nicht mein Mann ist. Auf einmal kann sie darüber reden. Auf einmal kann sie ganz offen darüber reden. Sie schämt sich nicht mehr über das Ganze. sie ist frei. Jesus hat das gemacht, was er immer tut. Er hat Last abgenommen. Er hat ihre Last abgenommen. Und deswegen ist das eine gute Geschichte. Ihr Alleinsein war für sie kein Problem mehr. Sie hat einen Anker gefunden. Sie hat den gefunden, den sie braucht, wenn es mal in der Beziehung nicht funktioniert. Weil dann mit ihm ist sie tatsächlich nicht allein. Ich glaube schon, das, was in 1. Mose geschrieben steht, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Aber Beziehung können wir auf vielerlei Art und Weise definieren. Und ich glaube nicht, dass Jesus sich als Ersatz anbietet für einen Mann, für eine Frau, für einen Freund. Aber ich glaube auch nicht, dass wir, also ich glaube vielmehr, dass wir aufpassen, dass wir in dieser Beziehung, die wir uns so sehr wünschen, vielleicht, weil wir uns allein fühlen, dass wir in dieser Beziehung auch wiederum einen Ersatz für Gott finden. Weil die Sehnsüchte, und dass die Sehnsüchte, die wir haben, dass wir sie da projizieren, weil das wäre ungerecht, das kann nicht sein, das kann nicht passieren. Und wir haben als Christ dieses wunderbare Privileg und Vorrecht, eine Beziehung zu haben mit dem, der wirklich in der Lage ist, meine Sehnsüchte zu stillen, mit seinem lebendigen Wasser. Alleinsein ist ein großes Problem heute und es betrifft nicht nur ältere Menschen, viele jüngere Menschen sind auch betroffen. Und Gemeinschaft ist Gottes Plan. Gemeinschaft ist im Plan Gottes, Gemeinschaft von Menschen untereinander. Deswegen, wenn wir von Glauben sprechen, wie Jesus es uns lehrt, hat es immer mit Gemeinschaft zu tun. Deswegen gibt es Kirche. Manch einer hat in der Kirche tatsächlich einen Freund oder manchmal einen Ehepartner gefunden. Ja? So wird es so vorgegeben, so wird es schon gegeben haben. Ich möchte zum Schluss dich darum bitten, dass du die Augen schließt. Und einfach die Frage stellen, ob du mit dem Alleinsein ein Problem hast. Ob es für dich tatsächlich ein Problem ist. Dann würde ich beten, würde ich das dem Herrn hinbefehlen. Ob du dich einfach am Arbeitsplatz allein fühlst oder tatsächlich nach einem Partner dich sehnst, der noch nicht da ist. Oder vielleicht in der Ehe, dass du manchmal den Eindruck hast, du wirst nicht verstanden. Du darfst dir Gedanken machen, du darfst das vor Gott bringen und ich möchte beten. Herr Jesus, ich preise deinen wunderbaren Namen, dass du dich auch um uns kümmerst, genau in solche Situationen. Ich danke dir für die Frau, der du geholfen hast. Ich danke dir, dass wir in dir wirklich einen Anker haben und finden dürfen. Wenn es in unserer Beziehung einfach nicht klappt, wenn wir in unserer Sehnsucht einfach merken, es fehlt uns was. Du willst unseren Mangel fühlen. Ich danke dir, dass du jede Einzelne siehst und du weißt, wer tatsächlich mit solchen Problemen zu kämpfen hat. Ich danke dir, dass du da auch fühlen willst, den Mangel fühlen willst, Herr. Öffne du die Augen für deine Herrlichkeit, öffne du die Augen für die Kraft und für die Sicherheit und für deine Liebe. Und schenke diesen Menschen auch, dass sie sich wirklich, wirklich so annehmend fühlen bei dir. Rede du ein Machtwort in die Herzen. Und da, wo es notwendig ist, schenke du auch die entsprechenden Partner, entsprechende Freunde, entsprechende Kollegen, entsprechende Beziehungen, damit wir als Mensch uns bewegen können vor dir. Ich danke dir und ich preise deinen wunderbaren Namen. Amen.